Ja, Abendmahl feiern wir, bevor die Predigt kommt. Das ist liturgisch nicht so festgelegt, aber das macht immer sehr schön deutlich, dass wir bei allem, was dann der Mensch auf der Kanzel von euch alles so will und euch sagt, alles unter dem Vorzeichen steht, was Gott schon für uns getan hat. Dass also keiner von uns in irgendeiner Weise zerbrechen muss über dem, was da alles so zu tun wäre in dieser Welt und in der Gemeinde und in, was weiß ich was, in mir, in meiner eigenen Person, und das eine ist noch krumm und schief und das andere ist noch nicht richtig hell geworden und so weiter und so weiter. Man könnte ja verzweifeln darüber. Herr, du siehst mein Leben, am liebsten ich hätte keine Lust mehr. Zuerst ist Jesus gekommen. Eine ganze Predigtreihe, 4 Wochen hintereinander, haben wir dieses Thema bewegt, dass Christus sein Leben gegeben hat und Gott den Weg für uns freigeräumt hat. Das ist eine sehr, sehr große Geschenktüte, die wir da bekommen und bekommen haben. Und davon gehen wir aus. Und dann ist die Frage, was mache ich jetzt damit? Wie gehe ich jetzt damit um? Und all diese Dinge, auch die ich heute nenne, sind sicherlich dann Folge. Eine Folge ist natürlich diese Frage, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem, Römer 12. Rom ist die Stadt, in der Paulus hingerichtet wurde, Petrus auch. Aber Paulus hingerichtet wurde, er den Römerbrief verschreibt. Man wird nicht aus allem herausgenommen. Und Paulus hat ja den Eindruck, dass er mitten hineingeführt wurde. Das geschieht manchmal so und wir können es nicht verhindern und wir wissen nicht, warum Gott das macht. Unser Glaube hat angefangen 300 Jahre lang vor den Löwen in Rom. Das müssen wir wissen. Wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten, und kommen aus einer Kirchengeschichte, die zunächst einmal 300 Jahre entweder an den Kreuzen gehangen oder verbrannt wurde oder vor den Löwen oder was auch immer. Das heißt, die erste Christenheit hat das erlebt. Das, was wir heute in Deutschland erleben, ist nicht normal. Dass wir in einem Wohlstandsland leben, in Frieden, in Freiheit leben, dass wir alles haben, was wir brauchen. Niemand verfolgt uns. Und doch, Matthäus 10, der Predigttext heute von den Losungen vorgeschlagen, ich habe ihn mal wieder genommen, 34 bis 39. Denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, um den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Mutter, die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter, die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Und wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Kreuz nicht auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Und dabei gehen wir doch auf Weihnachten zu. Lukas 2, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden den Menschen seines Wohlgefallens. Ist nicht der Messias derjenige, der kommt, um Frieden zu bringen? Kann man nicht verstehen, dass die Zeit um Jesus herum das erwartet hat? Es steht ja im Jesaja drin, Jesaja 9, wird ja so tituliert, Friedefürst. Micha 4, Jesaja 2 wird berichtet, wird beschrieben, dass Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet werden. Ist nicht der Messias derjenige, der Frieden macht, der Frieden machen wird? Daher, wenn der Messias kommt, dann wird er doch wohl Frieden bringen. Es wird Frieden werden. Die Erwartungen sind doch wohl zu Recht. Und dann ist dieser Predigttext. Offensichtlich ist Jesus dieses Friedensgefasel zu viel. Friede, Friede und ist ja doch kein Friede. Warum reagiert Jesus so? Warum sagt er seinen Jüngern das? Und in welcher Situation ist das gesagt worden? Bist du nicht der Messias? Wirst du uns nicht Frieden bringen? Was auch immer die Menschen zu ihm gesagt haben, um dieses Wort auszulösen, aber es ist sehr unvermittelt und es ist relativ massiv. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das muss man erst mal einordnen können, das muss man erst mal verdauen. Ist das nicht eigentlich die Berufsbezeichnung Gottes, lieber Gott zu sein? Ist das nicht seine Anrede, guter Gott, wir sagen dir Dank für alles Mögliche oder was? Ist das nicht eine Erwartung, Friede, Freude, Eierkuchen? Das ist doch das, was Gott leisten muss, das, was er tun muss, damit er vor dem Gerichtsurteil meiner Seele, meines Lebens bestehen kann. Und wenn er nicht der gute Gott ist, dann suche ich mir den nächsten guten Gott. Ist das nicht Gottes Berufsbezeichnung? Er muss Gutes tun, was Anständige fördern, damit ich dann fragen kann, wie soll ich an einen guten und lieben Gott glauben, bei all dem Unguten, bei all den Kriegen in dieser Welt, bei all der Ungerechtigkeit und die Kinder sterben und was weiß ich was. Ist das nicht die Berufsbezeichnung Gottes, guter Gott zu sein? Was denkt sich Jesus, wenn er da sowas sagt, als Predigttext uns das auch noch schenkt und gibt? Jesu Wort bürstet mächtig gegen den Strich. Lasst euch nur nicht einfallen, ich brächte Frieden. Ja, was denn sonst? Jesus trainiert uns auf der anderen Seite aber auch nicht Krieg. Jesus bringt ja auch nicht das Schwert. Er lehrt weder eine neue Kampftechnik, noch unterrichtet er seine Jünger in Militärstrategie oder Kriegstechnik oder was auch immer. Darum geht es ja auch nicht, dass wir als Christen jetzt in irgendeiner Form Kriegstechniker werden müssten. Ich bringe das Schwert. Ich glaube, man kommt ein wenig näher an diese Frage oder die Beantwortung dieser Frage, wenn man sich vorstellt, den Unterschied zwischen Zweck und Ergebnis. Der Zweck des Kommens Jesu, der Sinn des Kommens Jesu und das Ergebnis, was dabei herauskommt. Ich glaube, da kommt man auf die Nähe, in die Nähe dieser Beantwortung, dieser Antwort Jesu. Der Zweck des Kommens Jesu ist Erlösung zu schaffen für uns Menschen, Versöhnung und Friede zwischen Mensch und Gott. Mit den Auswirkungen, dass dann auch Friede und Versöhnung sein kann unter den Menschen. Aber es ist ein verblüffendes Ergebnis, wenn man dann sich bekehrt. Also ich habe das gedacht, als ich mich bekehrt habe und Jesus mein Leben in die Hand hineingelegt habe, habe ich gedacht, die Freude, die in meinem Herzen plötzlich bupp gemacht hat, müsste in all den anderen Leuten, denen ich sage, ich gehöre jetzt zu Jesus, auch da sein. Und die Leute, die jetzt fröhlich und freundlich mit mir umgegangen sind, deren Miene wurden plötzlich, sind entgleist und sagen, bist du nicht ganz dicht? Kommst du mit deinem Leben gar nicht mehr klar, dass du jetzt in die Kirche rennst? Plötzlich wurden die ganz anders. Ich hatte gedacht, die Freude, die in mir ist, steckt die Leute an, dass sie auch freundlich, fröhlich, ja toll, dass du jetzt zu Jesus gekommen bist. Ganz im Gegenteil, die wurden merkwürdig. Merkwürdig. Sagen, bist du nicht ganz dicht oder was? Was ist mit dir los? Ein gehascht oder wie? Der Zweck des Kommens Jesu ist Vergebung, ist Frieden, ist Versöhnung, etwas, was in meinem Herzen Dinge verändert. Und die Reaktion der Leute, die sehen, dass in deinem Leben sich was verändert, ist, sag mal, bist ja nicht ganz richtig. Das geschieht uns auch in Deutschland. Wenn Menschen enterbt werden, verachtet werden, aus dem Elternhaus geworfen werden, nur weil sie jetzt mit ganzem Herzen an Jesus glauben. Ein bisschen fromm, ja, wir sind Menschen, wir müssen religiös sein, ja klar, aber so wie du doch nicht. Ist das nicht ein bisschen zu extrem? Ich war vor einer gewissen Zeit in einer Gruppe von Menschen, habe mich kurz vorgestellt, Pastor, Freikirche und so weiter und so weiter. Mit ihnen kann ich nicht auf einer Bühne stehen, denn sie glauben ja an die Schöpfung und die Evolution, lehnen sie ab und so weiter. Und da wurde über mir etwas ausgegossen. Ich habe nicht gedacht, dass es sowas gibt. In einer toleranten Gruppe von erwachsenen Menschen, wo ich mich als Pastor, ich muss ja fromm sein, ich kriege ja auch Geld dafür, wurde über mir ein Dreckhübel ausgegossen. Ich habe es nicht für möglich gehalten. Freundliche, erwachsene Menschen, in dem Moment, wo ich als Frommer mich oute und sie wussten, dass ich Pastor bin, man staunt im christlichen Abendland. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das, was dir geschieht, ist manchmal so eine Situation. Du hast den Frieden Jesu in deinem Herzen und in deinem Munde und es wird dir irgendein Dreckhübel präsentiert. Mit ihnen zusammen kann ich nicht auf einer Bühne stehen und in ein gleiches Mikrofon sprechen. Das mache ich nicht. Das ist doch wohl. Da muss man sich festhalten. Und ich denke, dass Jesus das meint, wenn er dieses Friedensgefasel, Friede, Freude, Eierkuchen, darum geht es ja nicht. In dem Moment, wo du klare Kante machst und sagst, ich gehöre zu Jesus und er setzt meine Lebensmaßstäbe klar, werden die Leute ganz komisch. Und das ist die Situation, die man häufig oder dann erlebt, wenn man wirklich das glaubt, was man glaubt. Ja, ich gehöre zur Kirche, aber ich glaube das ja nicht. Kann man ja von mir nicht erwarten, dass ich das glaube. Und dann kommst du und sagst, aber ich glaube das. Schon ist die Sache kaputt. Die Freundlichkeit ist vorbei, die Gesichtszüge entgleisen. Mit dir zusammen kann ich nicht in ein gleiches Mikrofon sprechen. Das mache ich nicht mehr. Freundschaften werden aufgekündigt. Es ist nicht nur, dass in Syrien dann Christen gekreuzigt werden und werden vom IS, sondern das geht auch in Deutschland in dieser oder ähnlicher Form. Denn es hat mit dem Kommen Jesu zu tun. Und mit dem Bibeltext, den ich vorhin beim Abendmahl vorgelesen habe, Jesus kommt und Gott hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist und in seinem Namen werden sich beugen alle Knie. Aha, es hat also mit der Frage der Macht zu tun. Mit der Frage der Macht. Und wer beugt schon gerne seine Knie vor irgendwem? Ich bin ein freier Mensch und beuge mich vor niemandem. Und dann kommt jemand und sagt, aber ich habe meine Knie vor Jesus gebeugt und schon ist die Stimmung am Abend verdorben. Und wie sie alle auf dir draufhacken, das geht zur Sache dann. Und du kannst gar nicht so schnell antworten, wie die Fragen kommen. Und du musst beantworten, warum es rechts und links Kriege gibt und warum in Indien und in Deutschland Kinder sterben. Plötzlich musst du alles beantworten. So viele Fragen kriegst du gar nicht in deine Ohren so schnell, wie du aus deinem Mund die Antworten rausgeben musst. Was ist mit den Menschen los? Es hat mit Macht zu tun. Es hat mit der Frage der Herrschaft zu tun. Und darauf musst du dich einstellen, wenn du deine Knie vor Christus beugst und beugen willst und wenn du sein Reich bauen möchtest und wenn du vielleicht meinst, wenn ich das Reich Gottes baue, dann müssten sich doch alle freuen. Nein, das tun die nämlich nicht. Und wenn dir der Erste das sagt, sag mal, was bist du denn eigentlich für ein Spinner? Dann ist die Frage nach der Nagelprobe. Wie intensiv ist das, was als Evangelium in deinem Kopf angekommen ist, wirklich in dein Herz hineingerutscht? Trägt es dich dann? Ob 10.000 rechts und links neben mir fallen, ich aber bleibe beim Herrn. Und wenn dein Erster, dein Freund dir sagt, beim Basketball hatten wir da, wir sind zum Basketballverein gefahren und wollten miteinander, ich habe gesagt, mich jetzt bekehrt und so weiter und so weiter, und nicht mehr, und so weiter, hör endlich auf mit diesem frommen Scheiß. Ich kann das nicht mehr hören. Nicht der beste Freund, und du bist Monate, Jahre lang zum gleichen Sportverein gegangen und wir waren miteinander und so weiter, hat alles nichts mehr, hör auf mit diesem Blödsinn. Und dann ist die Nagelprobe, ob der Glaube wirklich trägt, ob das, was in deinem Kopf angekommen ist, auch im Herzen angekommen ist. Bist du in der Lage, das zu tragen und zu ertragen? Wenn also sozusagen die Nägel Jesu auch in deine Seele durchkommen. Michael wollte von Jesus nichts mehr hören. Und wir haben uns dann doch auseinandergelebt. Ich weiß nicht mal mehr, ob er existiert, keine Ahnung mehr. Schluss war. Der Preis, den Preis der Nachfolge, Preis, den wir zahlen, was ist Nachfolge uns wert? Wenn Freundschaften auseinandergehen, weil sie dich dann für einen Spinner halten. Kampf. Es geht um die Aufrichtung der Herrschaft Gottes. Und in dem Moment, wo du das Wort Jesus in deinen Mund nimmst, nimmst du den Namen dessen in den Mund, in dessen Namen sich alle Knie beugen. Über der Erde, auf der Erde und unter der Erde. Und plötzlich hast du Dinge, da hast du den Eindruck, der war doch sonst nie so. Man hat den Eindruck, dass du auch mit Dingen zu tun hast, die jenseits von Gut und Böse sind, in der unsichtbaren Welt. Du betrittst einen Kampfplatz und weißt nicht, woher das alles kommt. Bist du dazu bereit? Oder ist dein Glaube ein Schönwetterglaube, wo es immer nur geht, wenn alle so, ja, ja und so. Wenn der Erste auf dich zukommt und dich für einen Spinner hält, oder das, was du tust, als Blödsinn, wie stabil ist das? Helmut ist ja jetzt fromm geworden, nicht? Was sagt der denn dazu? Und plötzlich stehst du da und weißt gar nicht, weiß ich auch nicht, warum Kriege in Indien oder was. Weiß ich doch nicht. Muss ich das jetzt wissen? Offensichtlich ja. Es scheiden sich die Geister. Ein bisschen Religiosität ist ja in Ordnung. Man hat ja festgestellt, Mensch, sein religiöses Wesen kann man nicht verhindern. Aber so viel doch nicht. Aber so viel doch nicht. Es ist ein Herrschaftsanspruch, der dann plötzlich mitgeliefert wird mit dem Namen Jesus. Es geht nicht nur um Gott, um den lieben Gott. Und der liebe Gott muss ja lieb sein. Und warum ist es auf dieser Welt nicht lieb? Also gibt es diesen lieben Gott nicht? Ja, vielleicht gibt es ja diesen lieben Gott gar nicht. Vielleicht ist Gott ja auch nicht der liebe Gott, sondern der Vater Jesu Christi. Und vielleicht ist das ja auch ein Unterschied, lieber Gott. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass der liebe Gott am Ende dieser Zeit Gericht hält. Und dass er derjenige ist, vor dem sich alle Knie beugen werden. Wenn du kommst, ist in Ordnung, du brauchst dein Knie nicht beugen, komm mal rein, nicht so irgendwas, nix. So denken wir ja manchmal, nicht? Bei mir wird Gott, ja, der weiß ja, wer ich bin, also ist ja kein Problem, nein. Der liebe Gott wird am Ende dieser Zeit Gericht halten und an der Stelle scheiden sich die Geister und plötzlich stehst du in einem Kampfbereich der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und es ist immer wieder die Taufe. Immer wieder ist es die Taufe. Und wir erleben das als Gemeinde ja hautnah mit. Und wenn nicht der Hund kaputt ist, dann ist der Mensch, der dahinter hängt, kaputt. Und wenn dieses Virus nicht hält, dann kommt das Bakterium noch hinten rein. Helmut, wenn es an dem Tag der Taufe Schneid und Eis ist, in Nordfriesland gibt es kein Eis und kein Schnee, aber an dem Tag der Taufe hat es geschneit und es war gefroren. Wann passiert das schon? Jemals in Bayern, na klar, jeden Tag 20 Zentimeter. Haben wir mit unserem Zivi geschüppelt. Jeden Tag. In Nordfriesland gibt es sowas nicht. Ist unbekannt, dieses Wort. Eis, Schnee. Aber am Tag der Taufe hat es geschneit und war Eis. Du betrittst einen Kampfplatz und weißt nicht, wie dir geschieht. Die Frage ist, bist du bereit, diesen Preis zu zahlen? Stehst du zu Jesus, baust du das Reich Gottes auf, wenn der Wind von vorne kommt? Nun gut, die Nordfriesen wissen, was es heißt, Wind von vorne. Bist du bereit, diesen Preis zu zahlen? Jesus sagt, Paulus sagt, dass wir Soldaten Jesu sind, dass wir in diesen Kampf eintreten. Was machen Soldaten? An dieser Stelle ist sicherlich das Wort Jesu richtig. Ich bringe das Schwert. Leider. In dem Moment, wo ich zu Jesus mich stelle, da ist manchmal das Schwert mitten durch dein Herz durch. Wenn dein eigener Vater sagt, du bist jetzt fromm geworden? Wenn dein eigener Sohn sagt, Papa, was soll das denn? Kampf in der geistlichen Welt, Kampf um die Nachfolge, ein Ringen um das Lebenszentrum. Und ich erlebe das selber auch immer wieder, Predigt, das Umfochten. Immer wieder umfochten. Wenn es nicht dieser Kampf ist, dann ist es jener Kampf, wie auch immer. Irgendeiner muss den Preis bezahlen. Das spürt man bei der Taufe, das spürt man beim Bau des Reiches Gottes, das spüren wir beim Lobpreis, das spüren wir bei allem, wo es darum geht, die Ehre Gottes groß werden zu lassen. Und dann ist die Frage, lasse ich meine Sachen fallen oder gehe ich den nächsten Schritt? Und das hat nichts damit zu tun, dass es Jugendliche gibt, die dann die Liebe ihres Lebens gefunden haben und nach Hamburg, Darmstadt, was weiß ich was ziehen. Nicht? Darum geht es nicht. Ich bin ja auch nicht mehr in Hamburg. Na klar. Aber diese Frage ist etwas, was unser Leben betrifft. Der Kampf um mein Lebenszentrum, um mein Entscheidungszentrum in meinem Herzen. Entscheide ich mich jetzt dazu, dass ich sage, weil diese mit mir so umgegangen sind, mache ich es jetzt auch? Denn das lasse ich mir nicht länger bieten. Sowas hat ne, irgendwie. Und dann nimmst du die Berechtigung zu sagen, jetzt bin ich auch so. Wenn die mit mir so sind, ich auch. Oder ist das tatsächlich etwas, wie Römerbrief sagt, wie Paulus im Römerbrief sagt, das Böse und das Gute, lass dich nicht vom Bösen überwinden. Sei gewiss, mit dem Glauben, mit deiner Entscheidung, zu Jesus zu stehen, betrittst du einen Kampfplatz. Und das ist tatsächlich so. Gerade auch, wenn es um die Ehre Gottes geht. Und jeder hat da seinen Ort, wo er umkämpft wird. Was macht ein Gegner? Ein Gegner versucht zu besiegen. Wenn er das nicht schafft, dann versucht er, die anderen zu entmutigen, die anderen zu entwaffnen, sie ins Gleiten zu bringen. Und das ist ja doch die Situation, die wir mit der Finsterniswelt ja haben. Der Teufel wird nicht mehr siegen, weil Jesus auferstanden ist. Der Sieg ist unser. Aber dass der Teufel dich zum Ausrutschen bringt, das kriegen wir doch hin. Oder dass du deine Waffen fallen lässt, oder dass du deine Rüstung fallen lässt, oder und so weiter und so weiter. Das geht doch ruckzuck. Und wenn es nicht ein böses Wort macht, dann machen das die Viren. Und die machen es punktgenau auf den Tag deiner Taufe. Und die können sogar es regnen und schneien und vereisen lassen in Nordfriesland. Das kriegen die hin. Ich kann das nicht erklären, aber das ist die Erfahrung. Ich bringe das Schwert. Es ist ein bitteres Wort der Wahrheit, aber es ist so. Nicht, dass Jesus das Schwert bringt, aber indem seine Herrschaft kommt, werden die, die sich dagegen auflehnen, das Schwert schon mitbringen. Das wirst du schon sehen. Das geht ganz schnell. Die Entmutigung des Reiches Gottes greift um sich, weil wir vielleicht auch von Gott erwarten, ja, du hast zwar an deinem Wort gesagt, wir sind deine Soldaten, deine Kämpfer und deine Diener und Sklaven und so weiter, aber so genau wirst du das doch nicht meinen, dass wir deine Sklaven sind, dass wir dir dienen sollen. Du müsstest uns doch eher dienen. Ist Gott nicht dazu da, guter Gott zu sein, lieber Gott zu sein? Und wenn er seinen Job nicht macht, ich kriege dann eine 5. Ne? Auftrag verfehlt. Und wenn Gott nicht mehr der liebe Gott ist, dann... Bitter ist der Vers 36 an dieser Stelle. Die eigenen Hausgenossen. Wenn die eigenen Hausgenossen zum größten Feind werden, oh, hätte Jesus doch dieses Wort rausgelassen. Aber ist das nicht auch unsere Erfahrung? Die Menschen, die mir am liebsten sind, wenn die dann ein Wort sagen, das geht tief. Wenn Michael zu mir sagt, hör endlich auf mit diesem frommen Zeug, das tut weh. Ich hätte ihn gern im Reich Gottes gesehen, auf jeden Fall. Nicht nur, weil er gut war im Basketball, gar keine Frage. Und wenn so jemand dann dich anmacht oder dich auch noch beleidigt, sag mal, mit dir kann man ja gar nichts mehr anfangen. Was denn mit dir passiert? Das tut weh. Wenn in der Gemeinde untereinander Kritik ausgeübt wird, verletzt sie mich am allerersten? Auf jeden Fall. Auch ich bin aus einer Gemeindestunde, nicht hier in unserer Gemeinde, mit Tränen habe ich gestanden. Ich habe nicht gedacht, dass es sowas im Reich Gottes gibt. Mit Tränen habe ich da in der Gemeindestunde gestanden. Das war doch, es kann doch wohl nicht wahr sein. Ein Kollege hat mich mal so angemacht, dass ich einen Weinkrampf gekriegt habe. Und das sind Leute, die mit uns, mit mir zusammen Reich Gottes bauen. Da alles niederzuwerfen, zu sagen, das lasse ich mir nicht länger bieten, ist ganz schnell. Oder man lässt sich dieses Wort von Paulus durch die Seele ziehen. Lass dich nicht überwinden. Den Kampf wirst du nicht gewinnen, wenn du die Waffen wegwirfst oder die Rüstung ausziehst. Und wenn du ausgeschlittert bist, dann lass dich wieder aufrichten. Anfechtung und Kritik. Deine eigenen Hausgenossen, die Familie, die Gemeinde, deine Freunde. Ich möchte nur noch zusammenfassen, wenn ihr die letzte Folie nochmal drauflegt. Das Kommen Jesu, die Unterscheidung zwischen Zweck und Ergebnis. Es ist eine verblüffende Erfahrung, dass der Friedefürst Unfriede hervorbringt. Nicht, weil er das von sich aus tut, sondern weil seine Verkündigung, sein Kommen damit zu tun hat. Die Gegnerschaft meldet sich, sei gewiss. Der Zweck des Kommens Jesu ist die Erlösung der Welt, die Aufrichtung der Herrschaft Gottes. Und in dem Moment meldet sich die Gegnerschaft. Und du wirst mitten hineingeschickt. Und wenn Gott eine Berufung auf dich gelegt hat, dann wird es an dieser Stelle sein. Er wird dich nicht an eine Schlagsahnefront stellen. Soldaten braucht man da nicht. Er wird dich immer dahin stellen, wo Soldaten gebraucht werden. Wo denn sonst? Und wenn du dann ein paar Kugeln um die Ohren kriegst, ja, okay. Es scheiden sich die Geister am Kommen Jesu. Jetzt kann ich mit ihnen nicht mehr auf einer Bühne stehen und ins selbe Mikrofon sprechen. Na gut, wenn du das nicht mehr kannst. Stell dir vor, so ein Wort würde dein Chef mitkriegen. Entscheidung und Bekenntnis. Die Frage, die Jesus dann stellt, wo versuche ich mich, wo versuchst du dich und dein Leben zu finden? Und habe ich Jesus und das ewige Leben auf diese Art und Weise aus den Augen verloren? Wo versuche ich mein Leben zu finden und habe Jesus aus den Augen verloren? Weil mir vielleicht gar nicht mehr bewusst ist, dass ich mich in diesem Kampf befinde. Ich habe mein Leben gesucht, vielleicht habe ich es auch gefunden, die Erfüllung meines Lebens, was auch immer das sei. Und hast doch das Leben aus den Augen verloren. Es wäre schön, wenn jetzt noch zwei mit uns beten könnten. Und ich schließe dann im Segen ab.